Na, lieber Robert, Hand aufs Herz, welche Dating-Plattform verwendest du?
Love.at.
Echt, die gibt's noch?
Nein.
Alter, wann war denn das bitte? Love.at gab's aber, wann war das?
Ja, Jahren? Ungefähr 1998 oder 97,
da keine Ahnung. Da hast du deine Frau kennengelernt?
Und nein, so da habe ich nicht meine Frau kennengelernt. Das hat ungefähr eine Minute gedauert, bis sich überhaupt ein Profil geöffnet hat.
Ja, und dann hast du gedacht, du warst wieder... dass ich bei Love.de angemeldet habe, endlich. So wie beim Online-Broker.
Ja.
Na gut, also ich
habe mich gewundert, dass sich immer nur Deutsche melden. Genau.
Also ich sehe schon mit dir und Dating-Plattformen, das wird nichts mehr, aber vielleicht klappt es ja mit dir und Aktionär einer Dating-Plattform, da ist ja da für dich heute was dabei im Podcast.
Sie hören den Kurier.
The first rule of investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Anlegerin, lieber Anleger, herzlich willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio Robert Rivian Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger.
Robert, wir machen schmerzlos das Wichtigste, worauf alle Hörer warten. Aktuelle Rivian Börsenkurs. Rivian seit Jahresanfang um knapp 50% runter. Du bist King, was sage ich King? Der Imperator, der Aussitzer, aber ist es nicht irgendwann einmal so, dass du dir denkst, das ist auch bei Rivian, also irgendwann so dieses Wort, das mit Ver beginnt und auf Kaufen endet?
Ich sag mal, das Jahr ist ja noch relativ jung.
Ja, das ist ja das Problem.
Ich sehe das Glas halb voll im Gegensatz zu dir. Du siehst es halb leer. Schau, im ersten Quartal sind hat die Produktion deutlich zugelegt, nämlich um 50% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist schon mal was. Und die Auslieferungen an Kunden sind unterdessen mit 3% langsamer als erwartet gesunken. Also
langsamer erwartet als gesunken klingt echt geil.
Das ist ja gut. Ach, jetzt Themenwechsel.
Ja, also du wirst es, nehme ich an,
aussitzen.
Ich habe es mir gleich gedacht. Also wenn Robert mal die Rivian-Aktien verkaufen sollte, werden wir eine Sonderfolge machen, ganz ehrlich. Also da gibt es einiges. Aber wir haben heute einiges, nämlich Tinder gegen Grindr, nämlich Dating-Aktien im Vergleich, Donald Trumps Aktienabsturz, wieder mal unser Aufregerthema Lebensversicherungen. Ich glaube, dass wir haben noch niemals so viel Mails, Zuspruch, Ablehnung,
anhaltend,
Fans und Abscheu empfangen, wie bei diesem Thema, das eigentlich gar nicht so spannend klang. Also wenn du die Folge nicht gehört hast zum Thema Lebensversicherung, hör's nach, weil es zahlt sich offenbar aus. Wir haben noch nie so viele E-Mails und sogar Postkarten bekommen zu einem Thema wie dazu. Bisschen zugekauft habe ich auch und neu gekauft auch ein Wertpapier. Erzähle ich noch welches. Und natürlich, wer könnte noch dabei sein? Der Elon. Da läuft es im Moment bei Tesla leider überhaupt nicht rund. Wie gesagt, ich bin Tesla-Fahrer, aber kein Tesla-Aktionär und im Moment nicht unglücklich.
Ich bin kein Rivian-Fahrer und dafür Aktionär.
Ja, vielleicht hätte es umgekehrt machen sollen, aber es ist in Europa auch schwierig, weil Rivian gibt es bei uns noch nicht. Robert, was hast du Schönes
gehört? Ja, ich habe auch etwas zur Altersvorsorge. Dann coole Tipps für Dividendenjäger und Neuigkeiten, wie man sich die Quellensteuer zurückholen kann. Beginnen möchte ich aber mit unserem anderen Dauerbrenner abseits von Rivian, nämlich der Inflation. Die Verbraucherpreis legt in der Eurozone nämlich im März nur noch um 2,4%
das ist ja
im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Ja, das ist ziemlich cool. In Österreich waren es allerdings 4,2%, also 2,4 zu 4,2. Ja, ja.
Das ist auch schwierig, aber es war das Gleiche. Es sind die gleichen Ziffern.
Ja, ja, also aber halt doch ein bisschen Unterschied. Österreich liegt übrigens mit der Höhe der Inflation an zweithöchster Stelle. Nur Kroaten schlagen uns, nämlich mit 4,9. Und das, führe ich eher auf diese Euro-Einführung zurück, dass man da diese Aufstiege sieht.
Ja, war aber damals bei uns nicht so bei der Euro-Einführung.
Ja, aber bei den Kroaten ist es zum Teil so.
Bei den Kroaten ist das Problem, dass wenn da der Tourismus einen ähnlichen hohen Anteil hat wie bei uns, dann viel Spaß.
Ja, weil, richtig, du sagst es, Tourismus.
Weil
ja.
Dort, das wird, merkt ja jeder, der auf Urlaub dorthin fährt, dass das wirklich Jahr für Jahr beachtlich zugelegt hat. Ne?
Tourismus und Sprit- und Gaspreise sind bei uns in Österreich ausschlaggebend.
Aber du sagst 2,4% und da wissen wir doch, das alte Ziel
2,0% der EZB und da kommen wir schon sehr, sehr nahe. Der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung wird ja für Juni erwartet.
Muss man denken, im Schnitt 2,4. Jetzt sind Österreich und Kroatien jetzt nicht die größten Volkswirtschaften überhaupt, aber da wird es ja auch zahlreiche geben, die unter 2% liegen natürlich.
Ja, es sind welche mit 0,7 zum Beispiel.
So, und denen musst du jetzt erklären, den 0,7 Leute.
Durch.
Bitte, wir müssen noch ein bisschen, also wir können
das Ziel nicht senken. Die ja, ein bisschen hinten
das ist eine blöde Geschichte. Also da muss man wirklich sagen, vielleicht bekommt Österreich und Kroatien gemeinsam einen Südeuro.
Maybe, ja.
Die Slowenen sagen dazwischen, uns ist wurscht.
Ja, egal. Geht. Ja, von diesem wahrscheinlich bald sinkenden Zinsen profitiert unter anderem auch der Goldpreis. Er hat jetzt wieder mal eine Rallye hingelegt. Ja. Kannst du dann versilbern, dein Gold?
Na, sicher nicht. Weißt du, warum ich mein Gold nie versilbern würde?
Ja, sprich.
Ja, bei Silber gibt es Umsatzsteuer und beim Gold nicht.
Richtig,
der große Unterschied.
Ja, der Preis liegt bereits bei knapp 2.300 Dollar und auch in Euro gerechnet ist Gold mit 2.129 Euro so teuer wie noch nie. Und auch Silber, apropos, stieg auf den höchsten Wert seit 2 Jahren.
Ja, aber wie gesagt, also Silber geht schon, aber halt nur über ETFs oder so direkt anlegen in Silbermünzen ist einfach vollkommen sinnlos wegen der Ost.
Ja.
Also es hilft einfach nichts. Platin genauso, ja.
Ja.
Kann man alles machen, aber halt nicht mit den wirklichen physischen Produkten.
Ja.
Kommen wir von Gold zum goldenen Herzen, kommen wir zu Apps, die komplett für die ewige Treue stehen, wie zum Beispiel Tinder.
Ja, ganz sicher.
Ja, das stimmt, das sagen alle Tinder, Tinder. Aber ich muss sagen, ich kenne persönlich viele Leute, die über Tinder ihre Lebenspartner kennengelernt haben. Also es ist nicht das, was du jetzt glaubst.
Dass, ja, vielleicht ist es auch die Altersgruppe. Weißt du, in deiner Zielgruppe 50 plus mag man das ein bisschen anders sehen als bei 20-Jährigen.
Die Leute, von denen ich spreche, sind in der Zielgruppe zwischen 30 und 40 und haben tatsächlich über Tinder tolle Lebenspartner kennengelernt. Leute in meiner Zielgruppe machen Dating nur so über Telefon, weißt du, oder also. Hast du Zeit heute am Abend, das ist total arg. Also, genau. Ja, es gibt Tinder und Grindr. Jetzt, Robert, für dich die Frage, was könnte Grindr sein?
Ich weiß nicht. Grindr
ist eine Mühle.
Keine Ahnung.
Das malen, ja. Grindr ist die, es hat nichts mit Grindig zu tun. Also, das war den Amerikanern.
Ich habe schon fast gedacht, dass die nicht das nein, österreichische Wort
kommt
irgendwie.
Nicht das Österreich, nein. Grindr ist eine Dating-App für die LGBTQ+-Community.
Ah, okay.
Ja, da kennst du dich ja nicht aus.
Nein, da kenne ich mich nicht wirklich aus.
Und ist eine unglaublich rasch wachsende Plattform. Und ich habe mir jetzt angeschaut, jetzt börsenmäßig, was ist cooler, Grindr-Aktien oder Tinder-Aktien? Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt ja keine Tinder-Aktien, weil Tinder ist ja kein alleinstehendes Produkt, sondern gehört ja zur Match Group. Aber dazu später. Schauen wir uns jetzt einmal Grindr kurz an. Es ist der Markt der LGBTQ+-Menschen einfach stark wachsend. Ne? Es gibt immer mehr Menschen, die sich dazu bekennen. Mhm. Und das wächst schneller als die Gesamtbevölkerung. Insoweit ist natürlich Grindr im Vorteil, weil ne, größerer Markt führt zu besserem Wachstum. Die Grindr-Aktie ist allerdings im Vergleich zur Mitbewerbern stark gefallen, um -70% seit dem Börsenkurs. Ja. Allerdings ist es jetzt kein Grindr-Problem an sich, sondern es ist generell so, dass Dating-Apps einen unglaublich tollen Boost hatten während Corona, weil ich meine, was hat man da schon für Touren kennen, außer am Computer hängen. Und da merkt man das auch. Aber man geht davon aus, dass Grindr durch ein höheres Wachstum besser wird. Und dieses Jahr ist Grindr bislang um 12% gestiegen. So, jetzt schauen wir von Grindr rüber zu Tinder. Und Tinder ist, wie gesagt, keine einzelne Aktie, sondern Teil der Match Group, da gehören dazu. Und das sind viele Produkte, die ich, es gibt Dating-Plattformen, die ich nicht kenne. Also, hat mich auch überrascht. Nein, ich bin jetzt kein großer Online-Dater, ich gebe es zu. Aber neben Tinder gehören da auch Hinge, Match, Meetic, OkCupid, Pairs. Jetzt kommt eine, die ich total cool finde. Plenty of Fish. Keine Ahnung, was es dort gibt. Acer, das klingt fast so wie diese Cloud-Lösung von Microsoft. Vielleicht für Microsoft Teams Betroffene eine Selbsthilfegruppe. Und Hakuna. Ja, das gehört alles zur Match Group. Und die letzten Quartalszahlen waren aber trotz dieser vielen Marken nicht so berauschend. Die Aktie ist seit Jahresanfang um 0,7% im Minus. Und dann gibt es noch eine, nämlich Bumble.
Ah, das kenne ich. Also vom Namen.
das überhaupt. Ich sage da jetzt nicht viel dazu, wenn du Bumble kennst. Wobei, ich muss sagen, ich habe Bumble einmal schon im Podcast erwähnt. Vielleicht
ja,
ich
kann jetzt
zu einer Ehrenrettung sagen. Also, was eine Frau zuhört, wir haben damals schon im Podcast der Bumble besprochen. Also das eigentlich liegt es einfach daran. Ich würde also, wenn ich mir eine dieser Aktien kaufen würde, am ehesten Grindr wegen des Wachstums. Übrigens, wir haben ja da vorher von einem kräftigen Minus gerechnet seit dem Höchstkurs. Minus 22% hat übrigens Donald Trump in 2 Tagen geschafft, aber dazu dann später mehr.
Ja, ich habe jetzt ein Thema für euch, was mir besonders am Herzen liegt.
Ja, es geht um was Anständiges, um was Vernünftiges.
Dividendenaktien. Ja. Genau. Wobei ich hier sagen muss, man muss ein bisschen genauer hinziehen.
Also,
Börse Online hat Deutschlands stärkste Dividendenaktien erhoben. Und bevor jetzt einige über hohe Renditen jubeln, muss ich vorweg sagen, unter den Top 10 sind einige eher unbekannte Titel oder Werte, die ziemlich stark schwanken oder auch sogar hohe Kursverluste aufweisen. Und daher...
Da freist du über die Dividende und am nächsten Tag ist die Aktie die Hälfte wert.
Ja.
10% Dividende bei 50% weniger Kurs, sind minus 40% jetzt grob gerechnet.
Ja, also Obacht. Ja. Aber ich erzähle das trotzdem gern, weil mir hat das natürlich gefallen.
Wenn man Roberts Anlagestil verfolgt, ich habe im 19. Jahrhundert eine Aktie gekauft und halte sie noch immer, dann ist natürlich Dividenden ein Thema, das ist klar.
Selbstverständlich, ja. Obwohl, Rivian zahlen die Dividenden?
Ja. Nein. Woher?
Oh Mann. Beginnen wir mit Platz 10. ProCredit heißen die. Das ist die Muttergesellschaft der ProCredit-Banken. Die sind hauptsächlich in Südost- und Osteuropa tätig. Ich habe von denen noch nie etwas gehört. Ganze Karriere als Journalist, aber sei es drum. Ich kenne sie jedenfalls nicht, aber das heißt nicht zwingend etwas. Die Dividendenrendite liegt bei 7,6%, das KGV bei nur 4,3%. Und der Kurs hat in den vergangenen 12 Monaten 63% zugelegt.
Ja, ist natürlich geil.
Das ist eine, auf den ersten Blick, ziemlich solide Aktie.
Wenn man dabei war, schön, ob es noch einmal...
So, man weiß es nicht. Auf Platz 9 eine Aktie, die ich selbst besitze. Nämlich Volkswagen. Die Rendite liegt bei 7,7%, das KGV bei nur 3,9%. Die Aktie hat allerdings 4,3%
gut, verloren. Gut, bleibt aber immerhin nach Case noch immer so 2,5% übrig. Ja, ne?
Also durchaus freundlich. Bijou Brigitte, Platz 8. Die Handelskette kommt auf eine Rendite von 8%, ein KGV von 9,3% und ein Kurs minus von 15%.
Lass mich raten, ich mache ja Französisch mit Duolingo. Bijou, das ist eine Schmuckkette anscheinend, oder?
Ja.
Ja, gut.
Und wir haben eh letztes Mal schon darüber gesprochen, über Handelsketten und über solche Sachen.
Brick and Mortar.
Da sind wir ein bisschen vorsichtig, ja. Auf Rang 7 findet sich die Investmentgesellschaft MPC Capital, 8%, ein bisschen mehr, 8,2% Rendite, KGV von 9 und ein Mauen-Kursgewinn von 1%. Aber immerhin. Die RTL Group auf Platz 6 kommt auf 8,6% beim KGV von 11 und einem Kursverlust von 29%. Die hatten wir auch schon im Podcast.
Ja, bei RTL und ProSieben haben wir schon wahnsinnig oft gesprochen. Ja. Das KGV schaut immer schön aus. Auf der anderen Seite, es ist halt ein Geschäftsmodell, das lineare Fernsehen, das schrumpft. Und das, was sie in New Economy hinziehen mit RTL Plus bzw. Join bei den
dauert
Kollegen,
halt seine Zeit.
Dauert halt seine Zeit. Ne?
Ja. Platz 5 ist CR Energy. Die beteiligen sich an Projekten der erneuerbaren Energie in ganz Europa und nachhaltigem Wohnraum. Sie kommt auf 10,2% Rendite, also sind wir schon zweistellig, einem KGV von nur 1,4%. Kursverlust 18%.
Ja, und da muss ich immer sagen, der Markt ist nicht deppert.
Ja.
Also es ist nicht nur das Bier nicht deppert, auch der Markt ist nicht deppert. Es hat wahrscheinlich einen Grund, warum wir KGV von 1,4 haben. Ne? Das ist die Wachstumsaussichten werden halt offenbar eher negativ.
Andererseits erneuerbare Energie ist halt
aber,
in aller Munde.
Aber es sind da draußen noch Leute, die sind viel schlauer als Gliedhofer Landgraf und viele andere. Und dann sage ich einfach, wenn das KGV 1,4 ist, gibt es einen Grund für ein KGV von 1,4.
Ja. Die deutsche Euroshop landet mit einer Rendite von 10,3% auf Rang 4. Sie investiert in Shoppingcenter in Zentraleuropa. Das KGV liegt bei 10,1 und der Kurs befindet sich 2% im Minus. Also ja.
Ist okay, auf einem 8% übrig.
Ja, warum Shoppingcenter sind halt aber auch so ein bisschen problematisch mit aufgrund der.
Du musst jetzt an jeder Aktie, die du da mitgebracht hast, was aussetzen.
Nein, ich.
Na, schauen wir mal.
Ja,
schauen wir.
Das VW habe ich nichts zum Aussetzen können.
Ja, der ist ja selber.
Ja, Die Bros-Medaille macht das deutsche Immobilienunternehmen Fair Value REIT mit einer Rendite von 11,2%, KGV 5,9, Kursverlust 46%. Das allerdings ist so, wenig ja. verwunderlich, bisschen haben wir ja eine Immobilienkrise und ja. da kommt halt ja, dabei ja. das raus. Ebenfalls auf dem Stockerl ist die DWS Group mit 15,4%, KGV von 13% und einem Kursgewinn von 41%.
Die habe ich
mir ein wenig angesehen, weil ich mir dachte,
wer ist das? Was tun die?
Die schauen gut aus, das ist eine Investmentgesellschaft, die bringt auch Fonds heraus.
Aha, okay.
Ja, Investmentfonds, und ich habe mir gedacht, die schaue ich mir jetzt ein bisschen näher an, die hat mir am ersten Blick gut gefallen, aber es war das dann, der Hund lag dort begraben, wo ich schon befürchtet habe. Der Kurs ist de facto ausgereizt. Ja, also wir sind knapp am historischen Höchststand und die Analysten sagen auch, dass da nicht mehr viel drinnen ist. Kann man sich vielleicht überlegen, aber...
Und das beim KGV von 13, bei einem Investmentbruder.
Das ja. ist echt
interessant.
Also, ja. also wie gesagt, okay. die ich mir näher angesehen. Und Platz 1. Eine Reederei. Ernst Russ heißt sie. Ja. Kennt man vielleicht in Hamburg oder in Bremen, wir hier im...
Tja, also der Russ Ernst.
In Wien nicht.
Smutje,
Ernst ja. Russ. 18,4% Dividendenrendite bei einem KGV von nur 4,7. Kleiner Wermutstropfen, der Kurs stieg nur um 1,1%, aber
das
immerhin.
Das ist für mich kein Wermutstropfen, das wäre dann so ein positives Add-on. Also habe ich jetzt mit 18,4% Dividendenrendite,
ja,
ist mir das relativ wurscht, wenn der Kurs um 1,1% rauf oder runter
geht. Da gebe ich dir prinzipiell recht, aber angesichts des guten Börsejahres im Vorjahr ist ein bisschen doch dann mau. Man muss allerdings sagen, die habe ich mir näher angesehen, auch hier ist der Kurs ziemlich ausgereizt und was mich persönlich dann abgeschreckt hat, Schifffahrt ist momentan, ich kenne die nicht näher und Routen und so weiter, es poppen überall irgendwelche Krisen auf, irgendwelche Piraten, Houthi-Rebellen und so weiter. Na, lach nicht, Rüdiger, das ja, ist ein höchst, nein, nein. höchst sensibles Geschäftsmodell.
Ja, ist es, aber ich muss sagen, ich bin ja schon seit vielen Jahren in einer Schifffahrtslinie investiert, wie du weißt.
Habe ich vergessen.
Golden Ocean Group,
okay.
ja, schon einmal erwähnt.
Ja, hast du, ja.
Mit einer norwegischen Firma mit Sitz auf den, glaube ich, Bahamas.
Mhm.
Und ich muss sagen, eine meiner besten Beteiligungen. Ja.
Okay.
Also ich habe da jetzt nicht wahnsinnig viel reingehauen natürlich, weil das ist schon exotisch. Und ich teile auch deine Vorbehalte, was Routen... also ich habe immer Ports of Call gespielt.
Wie natürlich, wer ja. kennt das nicht?
Ja, man weiß, welche Risiken in seinem Schifffahrtsunternehmen lauern. Ja. Aber... Abgesehen davon muss ich sagen, hat sich diese Aktie echt ganz gut entwickelt und ich würde am ehesten, also wenn du mich jetzt fragst, was ich da nehme, DWS ja. und die Schifffahrts...
Ja, wie gesagt, das habe ich auch so ähnlich gesehen.
Die beiden würde ich am ehesten nehmen, ja. ja.
Habe ich auch so ähnlich gesehen. Naja, vielleicht greift der Rüdiger noch zu.
Was ich jedenfalls nicht kaufen werde, ist die Aktie von Donald Trump, seine Alternative zu Twitter, nämlich Truth Social, hat ja einen Verlust von 58 Millionen angehäuft, haben wir ja letztens erwähnt. Und der Aktienkurs, der ja am Anfang noch von den Trump-Fans raufgepusht wurde, ist anfangs dieser Woche um 22% eingebrochen. Seit unserer letzten Folge sogar in Summe um 27%. Ja. Das heißt, man hätte Geld verdienen können, indem man Trump shortet und da tut es mir doppelt leid, dass es nicht gemacht hat.
Ja, hätte man machen sollen. Das war irgendwie absehbar.
In dem Fall wirklich, nein, und das wäre wirklich ein Sitzer gewesen. Das hätte ich tun sollen, aber war ich zu faul. Das heißt, der gesamte Zugewinn seit dem Börsengang vor einer Woche ist weg. Die Anteile von Trump selber sind von 6 Milliarden Dollar auf 3,8 Milliarden Dollar wert, ist allerdings ein reines Papiergeld, denn er kann sie eh im Moment nicht verkaufen, weil das zu knapp nach dem Börsengang ist. Etwas bekannt ist jetzt ein Bericht, der am Montag rausgekommen ist und der offensichtlich auch zu diesem Rückgang geführt hat von der US-Börsenaufsicht SEC, die gesagt hat, dass eine externe Prüfung substanzielle Zweifel daran geweckt hat, ob die Trump Media and Technology Group angesichts der kontinuierlichen Verluste weiter werde arbeiten können.
Nein.
Ja, sicherlich alles nur linke Demokraten, diese SEC, Witch Hunt, ja. eingereicht wurde der Bericht einen Tag vor dem Börsengang. Das Unternehmen hat versucht, dem negativen Eindruck entgegenzutreten. In einer Pressemeldung heißt es, dass Truth Social schuldenfrei ist und über 200 Millionen Dollar verfügt. Ja, das klingt super. Man muss aber auch sagen, dass Unternehmen hatte im Rahmen der Geschäftskonstruktion, einem SPAC, also
das ja, haben wir schon gesagt, erlebt,
diese Woche, Hülle, ja. die dann erfüllt wird, am Anfang 300 Millionen Dollar erhalten vor wenigen Tagen. jetzt sind 200 Millionen Dollar Liquidität da. Das heißt,
100 sind schon mal weg, ne?
Oder anders gesagt, ein Drittel ist weg. Und das nach ungefähr einer Woche oder zwei Wochen. Und da denkst du dir, na ja, also das ist eine Cash-Burn-Rate, da würde Rivian von Neid ablassen, ja?
Ja, aber seine Wahlkampfspender könnten ja dort quasi inserieren auf Truth Social und Werbung schalten für ihren Hero.
Tun wahrscheinlich auch ein paar, aber weil vernünftig ist ja sicher alles nicht, weil 5 Millionen Nutzer hat die Hütte gerade.
Das ist wenig. Und das sind wahrscheinlich ohnehin potenzielle Trump-Wähler, wo das relativ egal ist. Ne?
Sie selber sagen, es sind 9 Millionen. Jetzt ist es ja so, dass sowas bei den ganzen Social-Media-Sachen ja veröffentlicht wird, also Facebook und so weiter, gibt es ja immer ganz, ganz offizielle Zahlen. Truth Social sagt aber, die bei den konkurrenzüblichen Metriken sollen nicht veröffentlicht werden. Das finde ich auch super. Also du kaufst ein Social-Media-Netzwerk und du hast keine verlässlichen Daten, wie viele Leute da mitmachen, was für die Bewertung eines solchen Netzwerks schon eine gewisse Rolle spielt. Und jetzt können wir sagen, ja, vielleicht hat ja Donald Trump so eine extrem geile Technologie dahinter, die, wo man sagt, hey, heißt ja auch Tech Company, ne? Jetzt muss man aber sagen, dass True Social nichts anderes gemacht hat, als den Quellcode von Mastodon genommen, der öffentlich war. Das heißt, auch technisch gibt's überhaupt nichts Besonderes, keine Patente und gar nichts. Das heißt, bis auf einen Hype rund um Donald Trump ist da nichts dahinter und ich glaube, man kann es shorten. Das Problem ist nur bei den Wahnsinnigen, du weißt nie, ob es dazwischen nicht mal raufschießt. Mhm. Also ich glaube, wenn es längerfristig shortet, glaube ich, müsste man auf der richtigen Seite
sein. Denke ich auch.
Also auf ein, zwei Wochen.
Nein, würde ich mich nicht trauen. Ja, nein. Da gibt's vielleicht irgendwelche gegen
ihre
Wetter, also nee, lieber nicht.
Genau.
Ja, wir hatten ja das Thema schon mal, nämlich wie bekomme ich im Ausland abgezogenen Quellensteuer bei Dividenden?
Also wie bekomme ich die zurück, die Quellensteuer?
Ja, genau.
Weil und zahlen tue ich sie eh gern und manchmal gar nicht. Also Italien zum Beispiel behandelt ja die Anträge prinzipiell nicht.
Und dazu komme ich nämlich, das deutsche Fintech Request hat dazu eine sogenannten Quellensteueratlas erstellt. Dieser gibt einen Überblick über die Quellensteuer bzw. deren Rückerstattung in 20 Ländern Europas und wurde nun erstmals im Kurier für österreichische Anleger veröffentlicht.
Im Kurier, wo man es erfährt?
Wo man es erfährt, ja.
Auch online nachzulesen im Kurier Plus wahrscheinlich.
Noch nicht. Das wird erst veröffentlicht nach diesem Podcast.
Ah, das ist einmal ein Teaser.
Junktimiert sozusagen.
Hast du eigentlich einen Abo-Code für unsere Hörer, dass sie das...
Es gibt Testabos ab 1 Euro, jederzeit auf kurier.at.
Na okay, 1 Euro ist fair. Also wenn man sich da einmal was spart, das ist schon in Ordnung.
Eben, das ist ja Peanuts, ne? Das ist 10,
Ist ja nicht, 1 Euro ist ja mittlerweile nur mehr, und das muss man wirklich sagen, das tut echt weh, eine halbe Kleberpizza.
Ja.
Es ist irre.
Es so schnell geht's, ja. Wie wir diesen Podcast noch begonnen haben,
waren wir bei 69 Cent, waren wir noch bei der Clever Pizza, bei der Margarita, wo wir angefangen haben.
Ja. As time goes by. Ja, die Rückforderungsmöglichkeiten unterteilen sich in folgende drei Verfahren und die sind nicht ganz uninteressant. Die Vorabbefreiung, das heißt Relief at Source, ist Request zufolge subjektiv gesehen für Privatanleger die beste Lösung. Nämlich der Anleger bekommt so die komplette Dividende entsprechend seinem Rückforderungsanspruch überwiesen und es werden dabei lediglich der grundsätzlich fällige und nicht rückforderbare Quellensteuersatz abgezogen. Das ist jetzt aber das Problem, das klingt super, wird aber derzeit nur von 7% der in Europa anfallenden Quellensteuer für Privatpersonen vorab befreit. Also das ist eigentlich kaum oder selten möglich und wird auch kaum angewandt, leider. Der Quick Refund ist die zweite Möglichkeit. Das ist eine Vorabbefreiung und sofern eine Vorabbefreiung nicht erfolgt oder versäumt worden ist. Und konkret ist das ein Verfahren zur beschleunigten Erstattung, die einbehaltene Quellensteuer innerhalb von 50 Tagen nach erfolgreicher Antragstellung erstattet werden muss. Und dann gibt es noch die Standard Reclaim, Standardrückforderung heißt die. Dabei handelt es sich um das gängigste Verfahren und hier kann die erstattungsfähige Steuer nur retrospektiv zurückgefordert werden. Request warnt, je nach Investitionsland kann dieses Prozedere sehr komplex und langwierig sein, was ja der Rüdiger mit Italien schon gesagt hat und Request bestätigt.
Das ist ja nicht einmal langwierig, sondern die machen es einfach nicht.
Also oder sie machen es auch nicht, genau. Und Sie haben jetzt das so gemacht, Sie haben ein Ranking erstellt anhand Kriterien Steuerlast, Komplexität, Kosten und Dauer der Rückerstattung. Und die Ergebnisse sind wirklich interessant. Im Hinblick auf eine maximale Steuerentlastung sind Norwegen, Schweden und die Schweiz die rentabelsten Märkte für österreichische Anleger. In diesen Ländern gestaltet sich die Rückforderung besonders einfach, kostengünstig und zügig. In 6 Wochen ist das Geld samt Zinsen auf dem Konto. Und dank der effizienten Abwicklung des Prozesses würden die ursprünglichen Steuerlasten von 35% bzw. 30% in diesen Ländern praktisch kaum ins Gewicht fallen. Ein oberflächlicher erster Blick, so Raquest, auf diese Märkte könnte Investoren anfangs trügen, denn 2 der 3 Märkte weisen vergleichsweise hohe Quellensteuersätze auf und dennoch bieten gerade diese Länder sehr gute Dividendentitel. Ja, in Italien hingegen kann es Jahre dauern, bis die Steuer zurückkommt oder auch gar nicht.
Ja.
Ja. Und aufgrund der geringen Steuerlast konnten einige Länder, also da zählen sie in etwa Niederlande und Großbritannien dazu, nicht gereiht werden. Die USA wiederum haben ein eigenes System, das auf 15% Quellensteuerlast vorab befreit und weitere Rückforderungen dann kaum möglich sind. Auch das haben wir schon öfters
gebracht. Genau, aber das ist ja absolut okay.
Ja. Raquest rät Anlegern, bei der Bank eine entsprechende Vollmacht zu erteilen, damit diese die Steuerabwicklung übernimmt. In Österreich würde dieses Service aber derzeit nur wenige Institute anbieten, im Gegensatz etwa zur Schweiz. Raquest, die bieten nämlich so eine Software an, damit das relativ automatisch funktioniert für die Banken und dass die auch relativ wenig Aufwand haben. Ist laut eigenen Angaben da in Verhandlungen mit diversen Instituten, um diese Software natürlich zu verkaufen, aber auch für die Kunden dann das Ganze einfach zu machen. Das wäre natürlich auch fein, wenn das dann wirklich so käme. Es gibt aber auch ein Lob für Österreich, das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Ja, Österreich ist laut dem Anbieter für Steuerausländer ein guter Platz zu investieren. Es gibt alles online und wäre ganz Europa Österreich, dann wäre das Quellensteuerproblem ein deutlich kleineres.
Finde ich schön. Also als Österreicher freue ich mich total, dass Steuerausländer bei uns auch gut gestellt werden. Bin ich fair. Nützt mir halt als Steuerinländer jetzt bedingt.
Ja, aber
trotzdem. Es ist trotzdem schön. Ne?
Ja, und schön. Man sollte vielleicht hier auf EU-Ebene auch ein wenig dran arbeiten, dass dieses Problem vereinfacht oder überhaupt gelöst wird. Ich finde, das ist zu einer europäischen Wirtschafts- und zum Teil auch Währungsunion wäre das angebracht, dass man hier,
bin ich vollkommen dafür,
dass man hier in die Gänge kommt. Weil es kann ja nicht sein, dass im Jahr 2024 das nur immer so ein Aufwand ist.
Das Problem ist halt, solange Steuergesetzgebung nationale Gesetzgebung
solange
wirst du es immer haben. Und wenn die Franzosen sagen, sie wollen lieber 37,5%.
Das ist ja okay, dass sie die Steuersätze nicht vereinheitlichen. Aber dieses Prozedere, und ich rede wirklich nur vom Prozedere.
Hast du recht.
Und ich glaube, das Prozedere, das hat jetzt mit den Steuersätzen gar
nichts zu tun. Ja, das können wir besser machen.
Ja.
Ja. Und vor allem, ich finde es nach wie vor extrem unbefriedigend, dass ein EU-Mitgliedsland sagt, schauen wir die anderen nicht an. Ist mir wurscht.
Das kann doch nicht sein.
Und das, ich habe mir echt einmal, ich hab hier ein paar Uni-Kredit-Aktien und die Dividende ist eh nicht so hoch, die sind super gestiegen, wie wir auf mich beschweren. Alles super, ja. Aber ich denke mir echt, ich müsste immer bei der EU-Kommission eine Anzeige machen und sagen, bitte, 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 die geben mir meine Dividende nicht.
Ja, dass ich dann
noch, die geben es mir eh, aber halt.
Dass sich dann noch niemand von den Profi-WU-Anwälten, Wirtschaftsanwälten oder sonstige gescheite Leute mit ein wenig Kohle da dahinter gesetzt haben, verstehe ich auch nicht.
Ähnlich emotional wie wir beim Thema Steuer werden andere Menschen beim Thema Lebensversicherungen. Nämlich der Clemens hat uns geschrieben via E-Mail, vielen Dank lieber Clemens, und er schreibt, lieber Rüdiger, du vergleichst oft Äpfel mit Birnen. Zum Beispiel nennst du einfach pauschal die Lebensversicherung und meinst, man sollte alternativ einen MSCI World veranlagen. Die klassische Lebensversicherung, die ist aber nicht mehr zeitgemäß, meint unser Autor. Und kann zum Beispiel mit einer fondgebundenen Lebensversicherung gar nicht verglichen werden. Hier gibt es zum Beispiel auch Produkte mit enormer Flexibilität und Einflussnahme bezüglich der hinterliegenden Fondprodukt. So gibt es mittlerweile Versicherer, wo man aus 200 Fonds wählen kann. Ja, stimmt.
Ja, das haben wir aber auch gesagt.
Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist halt immer, warum kaufen wir dann nicht gleich den Fonds und einen ETF dazu? Ne?
Genau, also, das war ja primär dein Zugang.
Das ist mein Zugang und es gibt andere Worauf ihr, dann schreibt er weiter, worauf ihr wenig eingegangen seid, ist das Ziel der Veranlagung und auch der Anlegerinnentyp. Robert hat versucht, es aufzugreifen, aber ich habe ihn ja nicht gelassen.
Wir haben nicht zu Wort kommen lassen, ja.
Ja, ist arm. Die Robert Kledorfer Selbsthilfegruppe tagt dann am Donnerstag im Gasthof zum schönen Kochtopf im 16. Wiener Gemeindebezirk. Leider hat er aber dafür sehr wenig Rahmen bekommen. Ja, das ist richtig.
Kann
ja,
ich bestätigen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ja auch. Das muss ich sagen, das hat er gut beobachtet, das stimmt auch. Aber ich sage halt trotzdem, nur weil sich viele Menschen, wie er weiterschreibt, sich nicht damit auseinandersetzen wollen, heißt das halt trotzdem nicht, dass ich die ersten zwei Jahre als Provision zahlen muss. Ja, also das ist der Punkt. Also, und wir versuchen mit dem Podcast halt Leute ein bisschen aufzuklären. Das führt auch zum Thema Kritik an der Provision, schreibt er weiter. All diese Punkte sind für uns wichtig, eine kundenorientierte Beratung durchzuführen und ein entsprechendes Produkt empfehlen zu können. Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, die Provision ist ein Riesenthema. Und letztlich muss man sagen, ich glaube, tausche Provision gegen Steuervorteile, ist die alte Rechnung bei Lebensversicherungen. Ich glaube, das haben wir mittlerweile mitbekommen.
Ja.
Sobald man so lange anlegt, dass sich der KEST-Nachteil gegenüber der Versicherungssteuer von 10% rentiert, so dass die Provision bereits erinnern ist, ab dem Zeitpunkt rentiert sich's, und das waren irgendwie so bei 18 Jahren oder so.
18 bis 23 Jahre hat unser anderer Hörer Jörg ausgerechnet. Ja, also ich würde, wenn ich eine Lebensversicherung nehmen würde, würde ich schauen, dass ich die relativ früh abschließe in meinem Leben, weil ich glaube, so laut dieser Rechnung zumindest so ab 40 zahlt sich's dann nimmer mehr aus.
Ja, die Lebenserwartung steigt ja immer, wir sind alle Nichtraucher,
ja,
trinken
und 45, mäßig Alkohol. Aber ja.
Ja, also es gibt sicher Einzelfälle, wenn man für sein Kind, das ein, zwei Monate alt ist, eine Lebensversicherung abschließt, die auf 40 Jahre rennt, dann kann sich das steuerlich schon rentieren. Aber im Schnitt eben muss ich sagen, besser wäre es schon, wenn die Leute ihr Geld selbst in die Hand nehmen. Das finde ich schon gut und deswegen machen wir auch diesen Podcast.
Ja. Ich habe auch einen Fall betreffend Altersvorsorge hereinbekommen. Ein Hörer schreibt uns, ich war 42 Jahre bei einem großen Konzern beschäftigt und bin 2009 in Pension gegangen. Die Zusatzpension über eine Pensionskasse war beim Pensionsantritt knapp 2400 Euro pro Monat. Na, allemal. Mhm. Aktuell macht sie nur mehr rund 1730 Euro aus. Ich verliere pro Monat rund 670 Euro und laut einem Schreiben der Pensionskasse ist erneut heuer mit einer weiteren Kürzung von 3-4% zu rechnen, trotz dieser hohen Inflation. Und der Hörer schreibt weiter, das ganze Gegacker um die Absicherung des Lebensstandards durch eine private Zusatzversicherung ist wohl überflüssig und wie gesagt eine Frechheit. Das Geld fließt an offensichtlich völlig unfähige Institutionen, Manager oder das grundsätzliche System ist ein Schmarrn. Ich habe wirklich alles probiert, Bürgeranwalt, Ombudsmänner, Frauen, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Konsumentenschutz, Sozialministerium, eine Klage bei der Finanzaufsicht und so weiter, alle mit dem gleichen Feedback, dass die gesetzlichen Vorgaben aus der Pensionsreform vom Jahr 2003 unter Wolfgang Schüssel eingehalten werden. Man kenne das Problem hinlänglich, aber man kann halt nichts machen, lautet die Devise. Nachdem eine Klage offensichtlich nichts bringen kann, wäre mein Vorschlag, das angesammelte Kapital der Pensionsversicherung zu übertragen und die Pensionskassen aufzulösen, damit zumindest die Verwaltungskosten eliminiert werden. Die Auszahlung erfolgt dann halt über das normale System mit erhöhtem Betrag. Ja, der Hörer ist halt offenbar leider einer der zahlreichen Fälle der Pensionskassen bezieht, die noch einen relativ alten Vertrag haben, aus den 90er Jahren nehme ich mal an, der mit einem unrealistisch hohen Rechnungszins ausgestattet ist. Das waren teilweise 6%, 7%, 8%. Das war natürlich ein Konstruktionsfehler, weil das war nie und nimmer zu erwirtschaften, zu erzielen auf den Kapitalmärkten. Dieser Fehler ist mittlerweile behoben. Die Rechnungszinsen sind 3-4%. Das ist durchaus realistisch. Hilft den Betroffenen natürlich nichts, aber was man an den Kapitalmärkten nicht einnimmt, kann man halt dann an die Kunden auch nicht ausschütten. Und es handelt sich dabei leider um keinen Garantiezins, so wie bei den klassischen Lebensversicherungen, sondern eben nur um einen Rechenzins. Rechtlich ist leider alles korrekt, wie eben schon von mehreren Seiten beschieden wurde. Kann man
sich das überhaupt auszahlen lassen?
Also, nein, das ist wirklich so, dass es diese Vorsorgekassen halt, das ist eine Art Mitarbeiter-Goodie,
ja, ja.
Und das kriegst du dann halt am Ende deines deiner Art beruflichen Laufbahn.
Aber sein Vorschlag, dieses Kapital sich auszahlen zu lassen, geht an sich nicht,
glaube ich. Nein, das geht nicht.
Genau, das habe ich auch so verstanden. Zum Thema Lebensversicherungen eine Sache nur immer, wir sind Riesenfans der Ablebensversicherungen, nicht weil wir ableben wollen, sondern weil die preis-leistungsmäßig günstig sind.
Ja, das hast du ja schon gesagt.
Sage ich auch heute wieder dazu, damit man das nicht in die falsche Kehle bekommt. Zwei Zukäufe gibt es meinerseits zu vermelden. Reality Income Corporation. Auch ich kann Immobilien, Robert. Ja, auch ich, ja.
Sehr gut.
Ein REIT mit der schönen Kennung O.
O.
Ja, also das Börsensymbol ist O. Hoffentlich nicht null, ja, hoffentlich O. Die habe ich neu reingenommen, haben knappe 6% Dividende. Und Fiverr habe ich nachgekauft. Fiverr ist ja diese Arbeitsvermittlungsplattform für die sogenannte Gig Economy, also neue Selbstständige. Ist zwar von seinem Höchstkurs um schlappe 93% runter.
Oh, ja, auch da ein guter Griff.
Da habe ich es ja nicht gekauft im Höchstkurs, also fairerweise, ja. Aktuell sehen die Analysten die Aktie aber eher günstig bewertet. Also nicht nur, weil sie jetzt um 93% billiger ist, sondern auch, weil Fiverr etwas macht, was viele Wachstumsfirmen nicht machen, nämlich sie verdienen Geld.
Na, hör auf.
Ist ein wachstumsstarkes Unternehmen. Das Wachstum hat sich zwar verlangsamt, trotzdem ist der Free Cashflow in den letzten Quartalen auf Rekordwerte gestiegen. Das Geschäft läuft sehr, sehr gut, während der Aktienkurs stark gefallen ist. Das ist eine interessante Kombination. Das heißt, die Aktie hat ein niedriges Kurs-Cashflow-Verhältnis von 17 und ein Kurs-Umsatzverhältnis von 3. Da sagt der Robert, ist mir alles wurscht, ich will das KGV wissen. Und das ist 70. Das gebe ich zu. 70, das ist sportlich, aber ich finde, für ein Unternehmen wie Fiverr okay und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe da rein und es gibt auch relativ wenig Konkurrenten, die Fiverr hier Parole bieten können.
An dieser Stelle wie immer unser Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen definitiv keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es natürlich dazu.
Und wir sagen es auch dazu, wenn wir Aktien nicht haben, wie die folgende. Nämlich Tesla. Ich habe keine Tesla-Aktien, obwohl mir das der Robert immer wieder unterstellt, aber ich habe keine Tesla-Aktien. Ich hatte mal Tesla-Aktien, haben sie wirklich, ich habe sie verkauft bei einem Kurs, von dem sie jetzt wirklich wahnsinnig weit entfernt sind. Ich habe sie bei 1000 verkauft noch vor dem Splitting und da wären sie jetzt, wenn man das Splitting einrechnet, wären sie jetzt bei ca. 550, also okay, passt für mich. Tesla hat ein bisschen, oder Elon Musk genau gesagt, hat ein bisschen den Mund hier vollgenommen in den letzten Jahren, wurde ihm voll vorgeworfen, Full Self-Driving, du erinnerst dich, ja. Konsumentenschützer, die gesagt haben, das ist ja nicht Full Self und es ist umgetauft worden. Siehe da, es heißt jetzt, und es ist eine tolle Wortschöpfung, finde ich, es heißt jetzt Supervised Full Self-Driving. Das heißt, Auto fährt schon selber, aber du musst aufpassen dabei. Eben nach den zahlreichen Unfällen musste es regebrandet werden als Supervised Full Self-Driving. Die Tesla-Aktie ist seit Jahresanfang übrigens um 32% runter. Jetzt weniger wegen dieser Sache als wegen einer Sache, die Reuters berichtet hat. Die Zahl der potenziellen Tesla-Käufer schrumpft in den Vereinigten Staaten und einer der Gründe soll auch sein, dass Elon Musk durchaus polarisierende Meinungen vertritt zum Thema. Ja, zu allen Themen. Tut mir das schwer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber Tesla kann zwar weiter ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen, das ist gut, aber die Gewinne werden halt geringer, weil die Autos immer billiger angeboten werden. Das ist gut für Tesla, dass sie das können, dass sie noch immer Gewinne machen bei geringeren Preisen. Sich andere Hersteller wahrscheinlich schwer tun, weil Tesla wirklich sehr, sehr gut die gesamte Produktionskette im Griff hat, aber trotzdem natürlich die Erlösspanne sinkt und das KGV von Tesla ist ja noch immer sportlich, wenn man es mit dem von dir so geliebten Volkswagen vergleicht. Die Kauferwägungsrate für Tesla fiel im Februar auf 31% und die war am Höchststand auf 70%. Also 70% der US-Amerikaner konnten sich vorstellen, einen Tesla zu kaufen, vor etwas mehr als 3 Jahren und jetzt sind es noch 31%. Jetzt haben zwar schon ein paar Amerikaner einen Tesla gekauft, die dabei rausgefallen sind, aber trotzdem ist das nicht der Grund. Das heißt, das starke Wachstum bei Tesla scheint gebremst und es passiert das, was ich eh schon öfters gesagt habe und woran ich auch wirklich glaube. Tesla wird eine Value-Stock werden, die gutes Geld verdient, aber dann hat es halt auch ein anderes KGV. Ne? Also da ist im Aktienkurs aus meiner Sicht im Moment nicht viel drin und nachdem ich ja mit meinen Prognosen immer falsch liege, ist das die beste Nachricht, die ich heute Tesla-Aktionären geben kann.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht in den nächsten Wochen.
Genau.
Ja, das war's dann wieder für dieses Mal mit Ziemlich gut veranlagt. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr schreibt uns bald wieder.
Auch zum Thema Lebensversicherungen, aber nicht nur. Also ihr könnt auch, wenn
zu
ihr
Tesla.
ja, oder irgendwelche Aktien habt, wo ihr sagt, komische Aktie, verstehe
oder,
ich nicht.
Ja, oder, komischer oder ETF, komischer gut, Fonds, ja, was auch oder, immer. Ja. Soll ich meinen Goldbarren jetzt versilbern oder auch nicht?
Ja, Anlegeberatung macht man keine. Weil Schuld ist man immer selber. Ich kann das sagen, was richtig. Ich selber mache, und ich kann sagen, ich habe meinen Dagobert Duckschen Goldschatz weiter gehortet, und er ist noch immer nicht so groß, dass ich drinnen schwimmen kann wie Dagobert im Comic.
Aber ist auch ungemütlich, daran. Ja.
Ach, ich könnte damit leben.
Wie auch immer, schreibt uns bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at oder
an den Kurier Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien zu handen, Robert Rivian Kledorfer.
Und wir freuen uns über eure Wünsche, Anregungen, Beschwerden.
Auch auf Facebook.
Genau, an facebook.com/ziemlichgutveranlagt.
Und was kann man auch sagen? Nächste Woche hören wir uns wieder. Da sind wir vielleicht reicher.
Aber ziemlich sicher. Weiser.